Ja, wir hatten in den letzten Mittwochen, in den Bibelstunden, darüber gesprochen oder darüber gelesen, was der Evangelist Johannes niederschreibt in dem Evangelium, wo er sein Fokus, sage ich mal so, sein Augenmerk immer darauf richtet, den Leser darauf aufmerksam zu machen, dass Jesus Christus, der Gesandte Gottes, keiner weniger als der Sohn Gottes ist. Das will er in jedem Text, den er schreibt, in jeder Begebenheit, die er schildert, will er das immer wieder zum Ausdruck bringen. Und wir sind im Kapitel 5 angekommen. Und bemerkenswert ist, dass der Evangelist Johannes das Evangelium, das hatten wir in der Einführung angesprochen, das Evangelium um einige Zeichen, die ihn ganz eindeutig als den Sohn Gottes ausweisen, dass er sozusagen um diese Zeichen das Evangelium aufbaut sozusagen oder schreibt. Und der letzte Vers in Kapitel 4, da lesen wir, dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Und die heutige Begebenheit, die wir lesen, ist sozusagen das dritte Zeichen, das Jesus tut und das ihn eindeutig als den Sohn Gottes ausweist. Es ist ein etwas längerer Abschnitt für heute und ich habe ihn in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es darum, wie Jesus dieses Zeichen tut, dieses Wunder tut. Und im zweiten Abschnitt, da geht es darum, wie Jesus sich präsentiert oder, sage ich mal, seine Göttlichkeit beweist. Er tut es selbst mit eigenen Worten. Im ersten Abschnitt geht es darum, dass Jesu Barmherzigkeit mit der Religiosität der damaligen, also der Juden, konfrontiert. Also es gibt einen Konflikt. Das ist der erste Abschnitt. Wir lesen Kapitel 5 ab Vers 1 bis 17 einschließend. Bis 17. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, sprach er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Gehalte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist nun gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Wir lassen das erstmal bis hierhin, ja. Den Text bis Vers 16. Also wir lesen am Anfang, dass Jesus nach diesem zu einem Fest nach Jerusalem hinaufzieht. Man weiß nicht genau, welches Fest das war, weil Johannes eigentlich sehr detailliert immer wieder Dinge beschreibt. Auch die Feste nennt er immer wieder beim Namen. Aber dieses Fest hat er nicht benannt. Man vermutet es, dass es das Laubhüttenfest ist. Man weiß es aber nicht genau. Und bemerkenswert ist, dass hier erklärt eben Johannes, der Evangelist, dass es in Jerusalem beim Schaftor einen Teich gibt, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Also Jesus geht zum Fest hinauf und geht aber schlägt aber eine Richtung ein, die vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Denn zu einem Fest geht man zuallererst in den Tempel. Also da ist der Versammlungsort der Menschen. Wobei man sagen muss, falls es das Lobhüttenfest ist, dann hat man das, das weiß man wie gesagt nicht genau, dann hat man das in so selbstgemachten Hütten gefeiert. Das sollte daran erinnern, dass das Volk Israel in Hütten gewohnt hat während ihrer Wüstenwanderung. Aber das steht jetzt hier so nicht zur Debatte, sondern es geht darum, dass Jesus in ein Haus der Barmherzigkeit geht. Denn so übersetzt man das hebräische Wort Bethesda oder Bethesda heißt das auch. Ich wollte euch ein paar Bilder zeigen und das, was ihr seht, ist das heutige, die heutige Ausgrabungsstelle, die, wo man früher nicht wusste, wo Bethesda lag, hat man sie doch gefunden. Aber lasst euch nicht irritieren, das liegt noch 15 Meter unter dieser Stelle. Das, was ihr seht, sind Ruinen einer Kirche, einer Kreuzfahrerkirche, die da über dieser Stelle aufgebaut wurde. Und weil die Kirche, sag ich mal, so tief nach unten geht, sag ich mal, steht die auf diesen Fundamenten wahrscheinlich oder zumindest auf diesen Hallen. Man hat aber Ausgrabungen gemacht und unten dann halt diese Zuflüsse und so weiter, dieser Zisternen gefunden. Das ist der heutige Standpunkt. Das ist eine Rekonstruierung des Hauses Bethesda. Was wir da sehen, das ist dieses Gebäude. Das sind zwei Wasserbehälter sozusagen, wo das Wasser war. Man sagt, bis zu 13 Meter tief war das Wasser dort. Und 5 Säulenhallen, das heißt 5 Übergänge werden als solches dargestellt. Also praktisch wird das hier als einer bezeichnet, dieses und dann hier diese drei als Verbindungsstücke sozusagen. Das sind diese fünf Säulenhallen. Was hier noch bemerkenswert ist, das sieht man hier dieses ist eine Miniatur der ganzen Stadt Israel, Jerusalem, dass hier der Tempel ist. Und am Anfang haben wir gelesen, beim Schafftor gibt es einen Teich. Also Schafftor, das liegt hier. Und das ist ein Tor, das die Verbindung zum Tempel herstellte sozusagen. Dort hat man die Lämmer oder die Schafe zur Opferung, durch dieses Tor hat man sie zum Tempel hinaufgebracht. Und weil das hier erwähnt wird, ist das höchstwahrscheinlich auch ein Verbindungsstück gewesen zu diesem Teich, dass die Leute, Kranke, Besucher, wie auch immer, die ihre Verwandten dort hatten, wahrscheinlich durch dieses Tor dann auch immer durchgegangen sind. Und höchstwahrscheinlich ist Jesus auch da durchgegangen, um zu diesem Teich Bethesda zu kommen. Das ist ein Haus der Barmherzigkeit, heißt es. Und man kann sich das im Grunde genommen so vorstellen, wie wir das heute auch vorstellen könnten, dass dort Menschen waren, wo ihre Verwandten sie nicht zu Hause gepflegt haben, wahrscheinlich dort in gewisser Weise auch abgegeben haben oder auf sich allein stellen ließen. Wenn wir natürlich die Geschichte dieses Mannes, der dort geheilt wurde, unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, dass er keinen hatte, der ihn da betreute. Er war auf sich allein gestellt. Und so gab es wahrscheinlich sehr viele Leute, die dort auf sich allein gestellt waren. Eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten. Also das war nochmal die Karte, um zu zeigen, auf jeden Fall das, was hier schwarz ist, da steht nochmal die Bezeichnung, dass hier der Tempel ist und hier ist das Schafftor und hier oben, da liegt der Teich Bethesda. Aber es geht um diese Begebenheit, wo Jesus zum Teich Bethesda kommt. Was hier noch bemerkenswert ist, hier wird Vers 4 wird beschrieben, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Dieser Vers, Vers 4, darüber streiten sich sozusagen die Ausleger, ob das tatsächlich so war mit dem Engel. Denn in älteren Handschriften, die gefunden wurden, fehlt dieser Text. Es sind Texte gefunden, wo dieses als Randbemerkung dazu geschrieben wurde. Und später wurde das mit in den Text aufgenommen. Dann gibt es natürlich dafür kontroverse Diskussionen, weil wir sonst nirgendwo zusätzlich irgendwo lesen, dass das so tatsächlich in Jerusalem immer wieder geschah, was wirklich außergewöhnlich wäre. Dann kann man es eventuell als solches sehen, dass man es als solches gedeutet hat, dass es dort man sagt, dass das Wasser, das dort war rötlich und man vermutet, dass durch dass Quellen kamen, die vielleicht so angereichert waren mit Mineralien und vielleicht auch gab es immer wieder solche Bewegungen in diesem Wasser durch diese Zustöße dieses Wassers, sodass man das als Bewegungen des Engels gedeutet hatte, dass da ein Engel kam, um das zu bewegen. Das wissen wir nicht genau. Hier im Text steht es, dass ein Engel kam, und es gibt, wie gesagt, Ausleger, die sagen, dann muss es wahrscheinlich auch so gewesen sein. Auf jeden Fall ist es so, dass Leute dort geheilt wurden. Dann gehen wir zum eigentlichen Geschehen über. In Vers 5 lesen wir, es war dort aber ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Welche Krankheit wird hier nicht beschrieben, aber man vermutet, dass er ein Gelähmter war oder halbgelähmt. Er konnte sich noch ein bisschen bewegen, aber ganz langsam. Und man weiß auch nicht, wie lange er schon dort war. Aber wie gesagt, dort befanden sich sehr viele Kranke und jeder wartete auf dieses Wunder, wo das Wasser sich bewegen würde. Und man kann sich dann vorstellen, dass jeder so nah wie möglich an dieser Stelle sein wollte und höchstwahrscheinlich ein großes Gedränge war an dieser Stelle, sodass dieser Mann praktisch chancenlos war. Der war auf jeden Fall 38 Jahre krank und wartete hier auf seine Heilung. Jesus, der zum Fest geht, geht hier zum Haus, als erstes zum Haus der Barmherzigkeit. Und Jesus, er sieht die Ausweglosigkeit dieses Mannes. Und Jesus spricht voll Mitleid zu diesem Mann, und das erkennen wir so in diesem Text: Willst du gesund werden? Auf den ersten Blick scheint das eine absurde Frage zu sein. Wenn dieser Mann nicht gesund werden wollte, dann wäre er ja nicht hier. Aber ihm ist es wichtig, es von dem Kranken zu hören, was seine Bedürfnisse sind, wie er selbst seine Situation beschreibt, wie er selbst seine Situation sieht. Und in Vers 7 an dieser Antwort lässt sich ablesen, dass dieser Mann sofort erkennt, hier ist jemand echt interessiert an seiner Situation, an seinem Schicksal. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Also hier an seiner Antwort lässt sich auch ablesen, dass dieser Mann höchstwahrscheinlich jetzt in Jesus einen Helfer sieht, der ihn, falls das Wasser sich bewegt, ihm hilft, ganz schnell ins Wasser zu kommen, damit er geheilt wird. Aber Jesus handelt hier ganz anders, als dieser Mensch erwartet. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Jesus spricht hier als der Schöpfer, als der, der alles Dasein ins Leben gerufen hat, der befehlen kann, der ein Wort sprechen kann und es wird. Er sagt: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und wir lesen Vers 9: Sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging umher. Wir erinnern uns, als Gott die Welt schuf, dann sprach er und es war da. Hier sehen wir das ähnlich. Jesus sprach und es war sofort, sogleich. Dieser Mensch, der 38 Jahre lang krank war, der höchstwahrscheinlich die größte Zeit seines Lebens krank war und sich gar nicht erst vorstellen konnte, gesund zu sein, dieser Mensch, der war gesund. Dieser Mensch nahm sein Bett und ging umher. Wir lesen nichts von dem, dass dieser Mensch glaubte. Und somit stand er auf. Aber sein Aufstehen und Umhergehen zeigt, dass er den Worten Jesu Vertrauen schenkte. Denn er könnte ja sagen, nach 38 Jahren, also ich weiß doch, was mir wehtut. Also du kannst hier viel sagen, aber ich weiß doch, was mir wehtut, warum ich nicht gehen kann. Also, dass er da aufsteht und geht, beweist, dass er Jesus Vertrauen schenkte. Also er steht auf, nimmt seine Liegematte und geht umher. Und da schreibt Johannes eine Erklärung dazu. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Und wir merken, mit diesem Satz beginnt ein eigentliches Problem. Mit diesem Satz, da beginnt das Problem, denn hier geht Jesus auf Konfrontation. Und zwar auf Konfrontationskurs mit der menschlichen Religiosität. Also die Religiosität der Juden. Und sie sprechen das ganz offen an diesen Menschen. Dann sprachen die Juden zu dem Gelähmten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Interessant ist, dass diese Menschen, ihnen es gar nicht auffällt, dass hier ein Kranker, einer, der 38 Jahre lang krank war, plötzlich geht, plötzlich fähig ist, die Liegematte zu tragen und umherzugehen, sondern sie sehen das andere Problem, dass er das am Sabbat tut. Und das ist eindeutig das, was er nicht machen darf. Zumindest aus ihren Augen. Also diesen Juden, es geht ihnen nicht um Barmherzigkeit, um Mitleid, um Einfühlungsvermögen, sondern um die Einhaltung, in diesem Fall war das überlieferte Gesetz. Denn so stand es nicht geschrieben, dass du deine Matte nicht tragen darfst, sondern du darfst am Sabbat keine Arbeit verrichten, also keine reguläre Arbeit. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten das zu einem ausgeklügelten System gemacht und was den Sabbat betraf, was man da machen durfte und nicht durfte, waren 39, glaube ich, Vorschriften, die das beschrieben, wie das im Einzelnen auszusehen hatte. Und in diesem Fall hieß es sogar, von einem Hof zum anderen durfte man nichts raus und rüber tragen. Das war aber nicht das geschriebene Gesetz, sondern das überlieferte Gesetz der Schriftgelehrten. Also ihnen geht es nicht darum zu erkennen, dass hier ein Kranker gesund wurde, sondern ihnen geht es darum, dass dieser Mann offensichtlich dieses überlieferte Gesetz bricht, dadurch, dass er seine Liegematte trägt. In Vers 11 und 12, da lesen wir davon, dass er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Also wir sehen, dass diese Begegnung recht kurz gewesen sein muss, dass des Kranken und des und von Jesus, sodass dieser Kranke noch nicht mal realisiert hat, dass es Jesus war, aber zumindest er kannte ihn nicht. Aber wir lesen Folgendes weiter. Vers 14, danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist nun gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Also interessant ist, dass Jesus diesen Kranken oder diesen Gesunden jetzt in diesem Fall aufsucht. Und wie wir das im Bild gesehen haben, grenzt das aneinander, dieser Teich Bethesda und der Tempel. Und somit ist dieser Kranke zum Tempel gegangen, höchstwahrscheinlich um Gott dafür zu danken, dass er gesund geworden war. Oder vielleicht war das auch so sein Weg, weil wir wissen, dass diese Verbindung durch das Schaftor ja vorhanden war. Aber Jesus sucht ihn dort und findet ihn und er spricht ihn auf sein Kernproblem an. Diese Aussage, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt, die sagt, dass dieser Mann höchstwahrscheinlich eine sündhafte Vergangenheit hatte und wahrscheinlich aufgrund dieser sündhaften Vergangenheit er auch krank geworden war. Damit dir nicht etwas noch Schlimmeres widerfahre. Und unter Schlimmeres, so erkennt man hier, du warst jetzt krank, aber du könntest sterben in diesem Zustand. Sündige hinfort nicht mehr. Ich möchte einen Text lesen diesbezüglich, Galater 6, Verse 7 und 8. Da lesen wir Folgendes. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also Jesus spricht diesen Mann auf das Kernproblem an und sagt, sündige hinfort nicht mehr. Wenn du sündigst, so sähst du in dein Fleisch und wirst Verderben ernten. Wenn du aber in den Geist sähst, so wirst du das ewige Leben ernten. Und dieser Mann, er geht dann zu den Juden und sagt, es ist Jesus gewesen, der mich geheilt hat. Und deshalb steht es hier, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Also der offensichtliche Grund ist, warum die Juden Jesus töten wollen, ist, dass er einen Kranken gesund gemacht hat. Aber er tat das am Sabbat. Wir müssen hier erkennen, dass hier in diesem Kapitel, Kapitel 5, beschreibt der Evangelist Johannes das zweite Jahr des Wirkens unseres Herrn Jesus Christus. Und in dieser Zeit hat sich schon diese Ablehnung Jesu Christi schon, sag ich mal, unterschwellig verbreitet. Unterschwellig gab es immer wieder Leute, die Jesus sozusagen widerstanden, seiner Lehre widerstanden. Aber hier bricht das öffentlich hervor. Hier wird diese Konfrontation öffentlich. Denn sie suchen ihn zu töten, weil Jesus einen Kranken am Sabbat gesund gemacht hat. Ich möchte kurz zu einer Anwendung kommen. Was wir jetzt in diesem Text hier gelernt haben, zum einen erkennen wir, dass an diesem Kranken das Sünde nicht folgenlos bleibt, sondern eine Auswirkung hat. Und eine Sünde wird bestraft. Wir wissen aber, dass Sünde auch vergeben werden kann, wenn man sie zu Jesus bringt. Aber wir müssen auch feststellen, dass manchmal man auch ein ganzes Leben lang diese Folgen der Sünde tragen muss. Das kann auch geschehen, selbst wenn Sünde vergeben wurde. Manchmal bleiben Folgen, zum Beispiel Krankheit ist oft es ist nicht immer eine Folge der Sünde, eine Folge der direkten Sünde eines Menschen, aber es kann immer wieder diese Folge sein. Aber wir sehen hier zum anderen Jesus als ein wahres Vorbild in Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und Jesus ging es nicht darum, dass dieser Mensch körperlich geheilt wird, sondern dass letztendlich auch seine Seele geheilt wird. Ihm geht es um die Seele des Menschen. Deswegen sucht er ihn auf im Tempel und weist ihn auf sein Kernproblem hin. Eine Frage, die ich auch aus der Anwendung sehe, ist, neigen wir nicht allzu oft selbst, wie damals die Juden, die jüdischen Vorsteher, dass wir nur die Einhaltung der Vorschriften im Blick haben, ohne die Not unseres Mitmenschen zu sehen und sich darum zu kümmern, ohne ihm zu helfen oder Gott die Ehre zu geben. Also hier sehen wir in diesen jüdischen Vorstehern eine starre menschliche Religiosität. Aber Gott sagt in Hosea 6, Vers 6, in Hosea 6, Vers 6 lesen wir, denn an Liebe bzw. Barmherzigkeit habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Also schon im Alten Testament und im Neuen Testament geht dieser Gedanke immer wieder weiter, dass, und Jesus bringt das immer wieder neu hervor und sagt, ich habe mehr Gefallen daran oder ich will Barmherzigkeit, ich will Liebe. Ich möchte, dass ihr Liebe und Barmherzigkeit untereinander habt. Und das mag ich mehr als Opfer und Einhaltung gewisser Vorschriften. Auf diese Anschuldigung, die die Juden hier bringen, sagt Jesus, und daran erkennen wir, dass sie das öffentlich gemacht haben, also Jesus ist im Tempel unterwegs und da greifen sie ihn öffentlich an. Und Jesus antwortet ihnen in Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. So kommen wir zu unserem nächsten Abschnitt. Jesu Handeln, in diesem Fall, trägt die Handschrift Gottes. Wir lesen ab Vers 17 bis 30. Jesus antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also dieser Abschnitt beginnt damit, dass Jesus den Juden sagt, die ihn angreifen: Mein Vater wirkt bis jetzt und auch ich, und ich wirke auch. Also er sagt, dass Gott bis jetzt am Wirken ist. Ich möchte euch das nächste hier vorlesen, das ein Ausleger geschrieben hat. Ich denke, das trifft genauso zu. Nachdem Gott die Schöpfung als 6-Tage-Werk vollendet hatte, ruhte er am 7. Tag. Dieser Tag war der Sabbat. Doch als die Sünde in die Welt kam, wurde die Ruhe Gottes unterbrochen. Er würde nun unablässig darauf hinwirken, Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zurückzubringen. Er würde das Mittel zur Rettung zur Verfügung stellen. Jeder Generation würde er die Botschaft des Evangeliums bringen. Deshalb hat seit dem Fall Adams Gott unaufhörlich gewirkt und er wirkt noch immer. Dasselbe gilt für den Herrn Jesus. Er wirkte mit seinem Vater zusammen und seine Liebe und Gnade ließ sich nicht auf 6 Tage in der Woche beschränken. Ich denke, diese Aussage trifft es genau, dass Gott unablässig am Wirken war und ist. Und Jesus es ihm gleich tut. Und diese Aussage, die Jesus hier trifft, die bringt das Fass zum Überlaufen. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und das ist interessant, dass Jesus hier nicht irgendwie ausweicht oder zur Seite geht, sondern es ist ihm offensichtlich wichtig, den Juden ganz klar sich als Sohn Gottes vorzustellen. Und jemand hat diesen ganzen Abschnitt so zusammengefasst: Jesus behauptet in 7-facher Hinsicht, Gott gleich zu sein. Zum einen im Vers 19, Gott gleich in seinem Werk. Denn was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das haben wir in Vers 19. In Vers 20, da zeigt sich, dass Jesus Gott gleich ist im gleichen Wissen. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Also Jesus ist Gott gleich, indem er das gleiche Wissen hat. Jesus ist Gott gleich in der Auferstehung. Das ist im Vers 21 und die Verse 28 und 29, die gehören auch in gewisser Weise dazu. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Viertens, Jesus ist Gott gleich im Gericht. Vers 22 und auch Vers 27 sprechen darüber. Denn der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Fünftens, Jesus ist Gott gleich in der Ehre. Das lesen wir im Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Sechstens, Jesus ist Gott gleich in Bezug auf die Wiedergeburt. Im Vers 24 und 25 lesen wir, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der ist aus dem Tod in das Leben übergegangen oder zum Leben hindurchgedrungen. Und siebtens, es ist die gleiche Schöpfungskraft. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch der Sohn, hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Das ist Vers 26. Interessanterweise unterstreicht Jesus immer wieder seine Aussagen mit dem wahrlich, wahrlich. Also es ist eine entschiedene Ausdrucksweise, sozusagen, ich sage hier an dieser Stelle euch die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Und Jesus verteidigt in diesem ganzen Abschnitt, verteidigt er seinen Anspruch, Gott gleich zu sein. Und was bemerkenswert ist in diesem Abschnitt, dass Jesus es immer wieder betont, dass er so sehr mit dem Vater verbunden ist, dass er nicht anders handeln kann, wie er handelt. Er kann nicht unabhängig handeln. Ich sehe, unsere Zeit ist sehr hervorgerückt. So möchte ich nur noch eins betonen, Verse 24 und 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Also wir sehen auch hier, betont Jesus, wie viel davon abhängt, wenn man seinem Wort glaubt und dem, der ihn gesandt hat. Und wir lesen hier, dass er ewiges Leben hat, dass er nicht möglicherweise Leben hat oder irgendwann Leben haben wird, sondern er hat ewiges Leben. Zum einen, er hat ewiges Leben, zum anderen, er kommt nicht ins Gericht. Und die Erklärung, weil er vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Ich denke, dieses Wort hindurchgedrungen ein sehr passendes Wort ist, das sozusagen eine geistliche Geburt beschreibt, dieses Hindurchdringen. Es ist sozusagen die Wiedergeburt. Und wer wiedergeboren ist, kommt nicht ins Gericht. Er hat schon ewiges Leben. Und da haben wir natürlich in gewisser Weise ein Problem und sagen, wie ist das dann mit dem Tod? Sind da auch Menschen, die wiedergeboren sind, gestorben und sterben? So erklärt der Vers 25 einiges. Also im Vers 25 erklärt Jesus wiederum mit einem wahrlich, wahrlich, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Also hier mit dieser Aussage, die Jesus hier trifft, die Stunde kommt und ist schon da, ist sozusagen, beschreibt ja eine Spannung in Bezug auf die Auferstehung mit einer schon und noch nicht. Einer, der wiedergeboren ist, und das lesen wir zum Beispiel in Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 5 oder Kolosser 2, Vers 13, da beschreibt der Apostel Paulus die Gläubigen der Gemeinde und sagt, ihr wart tot und seid jetzt auferweckt worden, seid jetzt lebendig. Also ihr seid schon lebendig, weil ihr auferweckt wurden aus dem toten Zustand eures Geistes. Aber sie kommt in Bezug auf die allgemeine Auferstehung. Das heißt dann, wenn die Toten auferstehen werden, zum ewigen Gericht. Und die Stunde, die wird kommen. Das lesen wir auch in 1. Korinther Kapitel 15 oder Philipper Kapitel 3, wo beschrieben wird, dass die Toten auferstehen werden. Und da heißt es, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Und das hat alles damit zu tun, dass Gott alles, der Gott, der Vater, alles seinem Sohn Jesus in die Hand gegeben hat. Er hat ihm sozusagen die Macht gegeben, Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm das ganze Gericht, das Rechtwesen in seine Hand gegeben. Daran hat Gott alles in Jesus Christus zusammengeknüpft. Und Jesus bringt das hier unmissverständlich den Juden, macht das ihnen deutlich. Ich springe jetzt zum Vers 28 und 29. Wundert euch nicht, sagt Jesus, es wird unausweichlich der Tag kommen, wenn dann alle Toten die Stimme des Sohnes oder den Befehl hören werden und aus den Gräbern hervorkommen werden. Zur Auferstehung des Lebens, diejenigen, die das Gute getan haben und die das Böse getan haben, werden zur Auferstehung des Gerichts hervorkommen. Und in Vers 30 sagt er, ich kann nichts von mir aus selbst tun, von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und mit dieser Aussage fasst Jesus seinen Anspruch, Gott gleich zu sein, fasst er mit dieser Aussage zusammen. Denn Jesus, so wie die Juden immer gefragt haben, mit welcher Autorität machst du das, was du tust? Und Jesus sagt, ich tue alles in Abhängigkeit von meinem Vater. Was ich ihn tun sehe, was er mir zeigt, was er mir sagt, das tue ich. Das ist nicht meine Überlegung, sondern ich tue das, was der Vater mir zu tun befohlen hat. Und daher ist sein Urteil gerecht. Eine kurze Anwendung. So wie wir im Text feststellen konnten, hängt alles, wirklich alles von der Entscheidung ab, ob wir den Worten Jesu, also Gottes Worten, Glauben schenken oder nicht. Und das ist die Frage an uns, eine Kernfrage. Bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen? Denn das ist die allerentscheidendste Frage in diesem Text. Bist du also wiedergeboren? Vertraust du auf Jesus im Gericht als auf deinen Fürsprecher? Oder musst du Jesus als deinen Richter fürchten? Diese Frage, die muss dringlichst bei Lebzeiten geklärt werden. Das sagt kurz zusammengefasst dieser Text heute. Amen.